Man merkt, es ist Urlaubszeit. Die Reihen sind sehr gelichtet. Chemnitz ist ja nicht so die Urlaubshochburg, dass Tausende von Touristen hierher strömen, vielleicht unsere Reihen füllen. Die Kirchen an der Ostsee, vielleicht auch die Gemeinde in Albeck, da wird es vielleicht ganz anders aussehen. Da reicht vielleicht die Plätze nicht. Man hofft es und wünscht es den Geschwistern dort. Vor einiger Zeit waren einige von uns als Reisegruppe in Südtirol. Jeder hat sicher Eindrücke mitgebracht, vielleicht auch kleine Souvenirs. Mir ist etwas in Erinnerung geblieben. Da hat der Hotelinhaber an einem Abend uns einige Anekdoten erzählt. Unter anderem kam auch der ehemalige Präsident Silvio Berlusconi vor. Und er sagte dazu noch, für das, was er getan hat, hätte er eigentlich ins Gefängnis gemusst. Aber dadurch, dass er Präsident war und parlamentarische Immunität genoss, wurde er nicht angeklagt, wurde also nicht verfolgt, das, was er getan hat. Da kommt immer der Gedanke auf, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Daran habe ich mich auch wieder erinnert, am vergangenen Mittwoch hatten wir in der Bibelstunde diese Begebenheit, als Ben-Hadad von Damaskus ihn gelüstete nach dem Gold und dem Silber und den Frauen und den guten Facharbeitern, Ingenieuren von Ahab. Und er bekriegte Israel. Aber Gott gab die Aramäer in Israels Hand. Und es fielen da gleich mal so 100.000 und später nochmal 25.000 von den Aramäern. Und sicher waren auch die Opfer auf Israels Seiten groß. Und wie geht es am Ende aus? Ahab verbrüdert sich mit Ben-Hadad, sie schließen einen Vertrag, er nimmt ihn mit auf seinen Wagen und er darf wieder zurück nach Damaskus in seine Villa, führt weiter ein luxuriöses Leben. Und so viel Blut ist geflossen. Man könnte das jetzt beliebig fortsetzen in der Geschichte. Ja, wie ist es denn nun in der Gemeinde oder in den Kirchen, wenn dort Leute sündigen? Es muss ja nicht immer gleich etwas sein, was verfolgt wird, was gegen das Gesetz verstößt, sondern eben gegen die gut gemeinten Ordnungen Gottes in seinem Wort. Es ist in den vergangenen Jahren auch viel ans Licht gekommen, wurde viel ausgekramt, was in Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft passiert ist. Und auch zum Beispiel die Thomaner und die Grozianer in Dresden und in Leipzig, für denen macht das nicht halt. Da sagten ehemalige Sänger oft schon im Rentenalter aus, was in ihrer Jugendzeit dort geschehen ist. Ja, wir stöhnen darüber und es tut uns weh. Und vor allem die Presse, die bauscht das dann auf und Journalisten, die mit der Kirche nichts am Hut haben, gegenüber dem christlichen Glauben sogar feindlich eingestellt sind, die stürzen sich darauf wie die Geier. Wir haben uns abgesprochen, wir machen eine Predigtreihe und da geht es auch in diesem Text, im 1. Timotheusbrief, darum, wie gegen sündige Brüder, vor allem gegen Älteste, zu verfahren ist. Wir wollen einen Text lesen aus dem 1. Timotheusbrief im 5. Kapitel, ab Vers 17. Da schreibt Paulus an Timotheus, die Ältesten, die gut vorstehen, lass doppelter Ehre würdig geachtet werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. Die da sündigen, weise vor allen zurecht, damit auch die übrigen Furcht haben. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil befolgen und nichts nach Gunst tun sollst. Die Hände lege niemand schnell auf und habe nicht teil an fremden Sünden. Bewahre dich selbst rein. Trinke nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein, um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Von manchen Menschen sind die Sünden vorher offenbar und gehen voraus zum Gericht, manchen aber folgen sie auch nach. Ebenso sind auch die guten Werke vorher offenbar und auch die, bei denen es anders ist, können nicht verborgen bleiben. Ja, die Situation hier, Paulus, wahrscheinlich in Caesarea, von wo er aus diesen Brief schreibt, dort war er ja 2 Jahre und wartete auf seinen Prozess oder auf seine Freilassung. Es hing alles an den römischen Verwaltern, die die Sache hingezogen haben. Ja, Festus, können wir lesen, er hat erwartet, dass er Geld bekommt. Ja, Titus ist noch bei ihm und auch Lukas. Aber Timotheus hat er in Ephesus zurückgelassen. Dorthin schreibt er den Brief. Timotheus hat ihm wahrscheinlich einiges berichtet über die Zustände, die in der Gemeinde herrschen. Er hat gefragt, hey Paulus, was soll ich tun? Wie soll ich mich verhalten? Er wurde wahrscheinlich auch nicht so richtig anerkannt, eben wegen seiner Jugend. Also die Gemeinden, die Paulus gegründet hatte, die wuchsen. Und Paulus wusste auch, wie eine Gemeinde wächst. Anziehende Gemeinde sein, das ist auch das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Das kommt erstmal eben durch das Verkündigen des Evangeliums von Predigern und Lehrern. Das sind auch Älteste, die werden auch hier in unserem Text genannt. Und natürlich auch durch treue Leiterschaft in der Gemeinde. Das geht hier im Timotheusbrief aus dem Kapitel 3 hervor. Und durch das Bewahren des Friedens und die Bereitschaft zu dienen. Es gibt ja einige Gemeinden, die haben immer so ihre Probleme, kleine Gemeinden, die Dienste zu besetzen. Dass dann Brüder schon nach 3 Wochen immer wieder dran sind, wenn sie dann halt nicht Dienste von außen bekommen und immer wieder darum auch bitten. Da soll ich auch nach Grüßen von der Gemeinde in Waldenburg, von der Christengemeinde am Roten Berg. Da war ich in der vergangenen Woche zum Dienst. Ja, und so wuchs auch die Gemeinde in Jerusalem. Das können wir in der Apostelgeschichte nachlesen. Denn die Apostel verkündeten das Evangelium überall und leiteten treu die Gemeinde, sodass sich die Schar der Jünger mehrte. Da heißt es eben auch, und die sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen, an einem Tag 3000. Welch eine Gnade, da möchte man jubeln. Und als menschliche Beziehungen gestört waren und ein Murren entstand, sodass die Evangelisation bedroht war und auch das Wachstum der Gemeinde, da wurden Dienstpläne aufgestellt, um den Frieden wiederherzustellen. Ja, Diener wurden berufen und durch Handauflegung gesegnet und in ihren Dienst eingesetzt. Ja, Paulus kannte diese Gefahren der Gemeinde und deshalb gab er klare Anweisungen, um sicherzustellen, dass die geistlichen Geschwister auch gut miteinander umgingen. Und dabei beachtete er auch die Altersdifferenzen. Darum geht es auch schon am Anfang des 5. Kapitels in diesem Brief an Timotheus. Und erwähnt auch die besonderen Bedürfnisse der Witwen. Achte darauf, da gibt es schwächere Gemeindeglieder, eben die Witwen, die immer so in der 2. Reihe sitzen und die auch Bedürfnisse haben. Sorge für sie, organisiere das. Und gleichzeitig spricht er auch von der richtigen Beziehung zwischen Gliedern und den Ältesten. Da gibt es vieles, was zu beachten ist, wenn es um das Wachstum der Gemeinde geht. Eben erstmal richtiges Verhalten untereinander. Wichtig ist eben auch der Respekt vor den Älteren, auch wenn sie Fehler machen. Gerade die in Verantwortung stehen, die sind ja sehr oft in der Kritik. Und ich weiß auch, dass früher Honecker und Ulbricht Witze nur so kursiert sind und man kann auch heute noch davon lesen, obwohl es eigentlich nicht mehr viele interessiert, besonders die, die also diese führenden Leute in unserem Staat nicht mehr kennen. Aber ich kenne keine Witze, die über Älteste gemacht werden, über Prediger oder über Reisebrüder. Die haben noch nicht mal einen Spitznamen. Ja, sie werden geachtet. Und das ist gut so. Die Gemeinde ist auf einem guten Weg. Es ist aber auch nicht leicht, jemanden zu ermahnen, ohne ihn zu verletzen. Und es ist auch manchmal unangenehm, gerade für junge Brüder, wenn sie vielleicht auf einen älteren Bruder zugehen und sagen, was ihnen nicht gefallen hat. Eben ihn ermahnen. Das kann passieren. Und danke den Brüdern, die das auch mir schon getan haben, die sich nicht gescheut haben, mal ein Wort zu sagen, wo ich nicht richtig in der Spur lag, wo ich mit meinem Verhalten andere verletzt habe, beleidigt habe oder auch etwas unterlassen habe. Ja, was ist das eigentlich, das Problem von jungen Menschen? Sie sind oft zu schnell in ihren Antworten und Reaktionen. Das ist bedingt durch die Schule, der Lehrer fragt was, ruft auf, sofort muss geantwortet werden. Kann man nicht lange überlegen. Das prägt einen jungen Menschen. Später wird man nachdenklicher, ist nicht mehr so impulsiv. Ja, junge Menschen sind auch oft ungeduldig. Es hinterlässt schnell den Eindruck der Respektlosigkeit. Das muss ich jetzt loswerden. Mir hat ja mal jemand erzählt, er war vom Gericht. Da waren junge Richter und dann waren ältere, schon ergraute Anwälte, die haben dem Laufenden hineingeredet, bis er dann sagte, jetzt rede ich, Sie sind später dran. Und wenn ein junger Richter kommt, das Gericht, also den Saal betritt, dann stehen alle auf, auch die Älteren. Ja, es gibt auch Respekt gegenüber jungen Leuten, wenn sie halt eine gute Meinung vertreten oder wenn es ihr Amt es erfordert. Wie jung der Timotheus war, lässt sich nicht so richtig ermitteln. Auf jeden Fall wird gesagt, auch wenn er noch jung ist, er soll geachtet werden. Wann wird ein Mann eigentlich zur älteren Garde gezählt? Also die Bibel sagt es ganz einfach, in Sprüche 20, Vers 29, graues Haar ist die Zierde der Alten. Also wenn ein Mann graue oder weiße Haare hat, soll er geachtet werden. Wenn ich dann so in die Runde gucke, es gibt also Ältere, die haben noch keine grauen Haare und die Jüngere, die haben schon welche. Also es ist vielleicht nicht so direkt immer ganz genau anwendbar. Und Gott will, dass das Alter besonders geehrt wird. 3. Mose 19, Vers 32, vor einem grauen Haar sollst du aufstehen. Also in öffentlichen Verkehrsmitteln aufzustehen, gehörte früher zur Selbstverständlichkeit. Leider kann man das heute nicht mehr so sehr beobachten. Und man regt sich manchmal drüber auf, über die Jugend, die keinen Anstand hat. Nicht so sehr, dass ich selber das Vorrecht genießen möchte, wenn ich den Bus betrete oder die Straßenbahn, dass ein Jüngerer aufsteht. Denn mir geht es ja noch gut. Ich brauche den Sitzplatz nicht unbedingt. Ich habe auch schon mal beobachtet, da stand ein junger Mann auf und hat einer älteren Frau mit Gehhilfe den Platz angeboten und sie hat dann ihren Enkel setzen lassen, der mit dabei war. Das Alter muss sich auch dem, was es beansprucht, würdig erweisen. Der junge Mann ist dann gleich ausgestiegen an der nächsten Haltestelle. Hätte ich vielleicht auch gemacht. Ja, die Gemeinde ist eine geistliche Familie mit Vätern, Müttern und Geschwistern. Der Jesus sagt das mal, wer den Willen meines Vaters tut, der im Himmel ist, der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Wir sind eine Familie. Und Gleichaltrigen, so wird dem Timotheus geschrieben, soll er wie Brüdern begegnen. Und sein Verhältnis zum anderen Geschlecht, das soll von Keuschheit gekennzeichnet sein. Alle diese Mahnungen sind wichtig für einen jungen Bruder in Leitungsverantwortung wie Timotheus, damit seine Dienste in der Gemeinde nicht in Verruf geraten, dass er geachtet, anerkannt wird. Jawohl, der ist zwar noch jung, aber der ist uns ein Vorbild. Und wenn er den Mund aufmacht, da hören wir alle zu. und reden ihm nicht hinein, wenn er mal kurz Luft holt. Umgang mit Ältesten. Die standen ja generell hoch im Kurs, hatte ich schon erwähnt. Und ein Ältester in der Gemeinde, der wird eben nicht als Herrscher oder Führer bezeichnet, sondern als Vorsteher und Leiter. Also Vorsteher ist eigentlich einer, wörtlich genommen, die ganz vorne stehen in einer Gruppe. Oder eben auch der Vorsitzende, der ganz vorne sitzt, in der ersten Reihe auf dem vordersten Stuhl. Dem eine besondere Verantwortung zukommt und der dem diesen Platz auch niemand streitig macht. Eben ein Platz in Vollmacht, eine Autorität. Und geistliche Führung richtet sich an Gottes Vorbild aus. Das heißt, sie ist beschützend, fürsorglich und versucht zu helfen, ohne Gewalt und Zwang. In den Abschiedsworten des Apostels Paulus an die Ältesten von Ephesus, als sie von Milet herüberkommen, also von Ephesus nach Milet kommen, da sagt er ihnen: Habt Acht auf euch selbst und auf die Herde, in welcher der Heilige Geist euch eingesetzt hat, als Leiter, als Führer. Das Volk Israel hat mal einen König gefordert: Wir wollen auch einen Führer haben. Wir wollen auch einen, der uns leitet, der uns sagt, wo es lang geht. Samuel wollte zuerst nicht, und dann sagt Gott ihm: Höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen. Leiter sollten hören auf die Stimme der Gemeinde. Es wäre ein schlechtes Bild, ein schlechtes Zeichen. In dieser Gruppe von Ältesten, die Brüder der Gemeindeleitung so völlig abgeschirmt sind von der Gemeinde und nichts mitbekommen von den Stimmungen, von den Schwankungen, vielleicht auch von dem Murren, von der Unzufriedenheit oder dem Unfrieden in der Gemeinde. Dort muss reagiert werden. Dort sollen sie im Gebet darum bitten, um Weisheit. Und Jesus lehrt auch, dass der Dienende in Gottes Augen groß ist. Sagt er mal seinen Jüngern in Matthäus 20: Wenn jemand unter euch groß sein will, dann soll er aller Diener sein. Das ist die wahre Größe im Reich Gottes in der Gemeinde. Die, die dienen, sollen geachtet werden. Was tut ein Ältester, der seine Verantwortung in der Gemeinde im besonderen Maß wahrnimmt? Also erstmal, er arbeitet hart, er gibt sein Bestes. Das schreibt auch mal Paulus an Timotheus im Kapitel 4. Darum arbeiten wir so hart und kämpfen wir, weil es uns um den Herrn geht, um das Evangelium, um die Gemeinde. Da ist uns nichts zu teuer, da ist uns kein Arbeitstag zu lang, kein Weg zu weit. An die Kolosser schreibt Paulus: Dafür setze ich mich ein und dafür kämpfe ich. Er predigt und lehrt, der Älteste. Das heißt, er hat sich ausbilden lassen und er wird dazu finanziell unterstützt. Vor einigen Wochen waren wir in Neuwürschnitz, konnten dort in einem Gottesdienst mit vielen Gemeinden dort erleben, junge Menschen, die sich in der Bibelschule haben ausbilden lassen. Das hat mich ganz toll gefreut. Kleiner Wermutstropfen war dabei, dass also der Bruder Thomas Riedel verabschiedet wurde. Eigentlich ist er entlassen worden. Und das ist immer noch eine Sache, die Gemeinden, die auch die Bibelschule, die den Vorstand belastet, weil immer wieder gefragt wird, warum. Und eigentlich nicht so richtig deutlich wird, was der wirkliche Grund war. Gut. Er ist in Frieden dort weggegangen, wird weiter noch tätig sein, er hat eine neue Anstellung gefunden. Gott hat alles zum Guten geregelt, zum Guten wirken lassen. Ein kleiner Wermutstropfen bleibt trotzdem. Ein Bruder, der so viele Jahre gepredigt und gelehrt hat. Nun gesagt wird, wir brauchen dich nicht mehr. Und dabei hat er noch nicht mal graue Haare. Älteste müssen natürlich auch lehren können. und verschiedene Eigenschaften haben. Das setzt der Paulus voraus. Sie müssen nüchtern sein, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig. Also, sie müssen die Gemeindeglieder unterweisen können. Und wenn knifflige Fragen sind, müssen sie eine Antwort finden. Nicht gleich auf Anhieb. Kann jetzt auch geschehen, dass gesagt wird, darüber müssen wir nochmal beten, darüber schlafen, und dann muss ich in meine Bibel hineinschauen. Ich werde dir eine Antwort geben. Es gab besondere Älteste, die vollzeitig tätig waren, indem sie predigten und lehrten, wie aus dem Text hier zu entnehmen ist. Und ein solcher Ältester, der sich nicht nur als Hirte um das Wohl der Glieder kümmert, sondern auch predigt und lehrt, soll doppelte Anerkennung erfahren. Was könnte damit gemeint sein, doppelt? Also es könnte zum Beispiel doppelter Lohn sein oder Ehre plus Lohn. Vielleicht auch doppelte finanzielle Unterstützung, wie die mindestens 60-jährige Witwe, oder doppelte finanzielle Unterstützung als die der Diakone, oder Ehre als älterer Mann und Ehre als Ältester. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber, das meint Paulus, doppelte Ehre soll ihm zuteil werden. Und er zitiert hier etwas aus dem Alten Testament, 5. Buch Mose. Dem Ochsen, der da trischt, sollst du nicht das Maul verbinden. Also einen Ältesten als Ochsen zu bezeichnen, ist nur ein bisschen weit hergeholt. Aber er meint das natürlich in Anspielung auf die, die hart arbeiten. Ich weiß jetzt nicht, wie das zustande kam. Ich weiß nur, dass früher Drescheinrichtungen von Pferden betrieben wurden, aber auch konnten Ochsen davor gespannt werden. Vielleicht gab es damals schon. Ich weiß es nicht. Ganz interessant ist aber auch, dass hier Paulus ein Wort aus dem Lukas-Evangelium zitiert. Da heißt es, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und Bibelforscher nehmen an, dass der Lukas, der hier auch 2 Jahre bei dem Paulus war, dort sein Evangelium geschrieben hat. Sie hatten ja beide Zeit, mussten warten, aber sie haben diese Zeit genutzt. Lukas hat sein Evangelium geschrieben, Paulus hat das auch anerkannt als eine evangelistische Schrift, als das Evangelium. Denn hier zitiert er daraus, kein Wort ist das aus dem Alten Testament, ein Wort aus dem Neuen Testament. Ja, gut, wenn wir uns daran orientieren, an biblischen Schriften, vor allem aus dem Neuen Testament. Wenn wir dort zu Hause sind, ein Ältester muss seine Bibel kennen. Wie viel Mal hast du die Bibel schon durchgelesen? Also richtig durchgelesen habe ich sie erst einmal, von vorne bis hinten, muss ich euch gestehen. Und ich kenne aus meinem Gedächtnis auch nicht alles. Eigentlich ziemlich wenig. Und das Gedächtnis lässt immer mehr nach. Deshalb ist es wichtig, in der Jugend Bibelverse zu lernen. Dass sie sich einprägen. Denn was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Kein Buch, kein Wort aus den Sprüchen, aber es ist Wahrheit. Wie sicher viele Ältere das auch bestätigen werden. Ja. Und ein Ältester kümmert sich als Hirt um die Bedürfnisse der Herde. Dazu muss man natürlich auch seine Bibel kennen. Und die Herde beurteilen, die Gemeinde beurteilen, ob sie noch auf biblischem Grundsatz steht. Und ein Ältester muss auch mit Gottes Wort ermahnen, uns zurechtweisen können. Schreibt er zum Beispiel an Titus, der muss an der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhalten, damit er fähig sei zu ermahnen und zu überführen. Also wenn Irrlehren sich breit machen oder wenn falsche Tendenzen in der Gemeinde vorhanden sind oder dass vielleicht Geschwister weglaufen in andere Gemeinden, weil dort einer predigt, der das gut kann, dann soll ein Ältester dort einschreiten Leute zurückführen, zurückgewinnen, die die Gemeinde verlassen haben. Vielleicht auch als Frust oder vielleicht auch darüber, dass Älteste nicht eingeschritten haben, wenn Unfrieden in der Gemeinde ist. Auch das kann passieren. Ich hatte ja schon gesagt, war in der Gemeinde in Waldenburg. Diese Gemeinde hat sich vor einigen Jahren getrennt, nicht geteilt. Es war lange Zeit Unfrieden. Sie haben über ein Jahr nicht das Mahl zusammen gefeiert. Und dann ging es auseinander. Aber Geschwister sagen auch, seitdem reden wir miteinander. Und wenn wir uns begegnen auf der Straße, dann gehen wir nicht aneinander vorbei, sondern begrüßen uns und sprechen über verschiedene Dinge. Aber leider nicht über die Gemeinde. Ja, also jeder wird, der von den Herren besonders hart arbeitet, bezahlt. Das ist absolut biblisches Prinzip. Und schon im Alten Testament hatten die Leviten, die Nachkommen aus dem Stamm Levi, die hatten keinen Erbteil an Land, aber von dem Zehnten des Volkes sollten sie etwas bekommen. Der Zehnte sollte ihnen gegeben werden. Mose Kapitel 18, den Söhnen Levi habe ich den Zehnten in Israel zum Erbteil gegeben. Nicht alles haben sie bekommen, aber so, dass sie davon ihren Lebensunterhalt bestreiten konnten. Ja, und im Neuen Testament können wir auch lesen, in Lukas Kapitel 10, da sendet der Jesus 70 Jünger aus, immer zwei und zwei. Und er sagt, auch wenn ihr in ein Haus kommt, wo es euch aufnimmt, da bleibt, esst und trinkt, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Also hier dieses Bibelwort, was auch Paulus zitiert in seinem Brief an Timotheus. Ja. Wer unterwiesen wird, gebe dem Unterweisenden Anteil. Schreibt Paulus auch an die Gemeinde in Galatien. Wie ist es nun, wenn ein Ältester sündigt? Das war eigentlich unser Aufhänger vom Anfang mit dem italienischen Präsidenten, der nicht bestraft wurde. Was ist, wenn ein Ältester sündigt? Wie sollen wir damit umgehen? Eine Sünde, die vielleicht auch nichts mit dem Gesetz unbedingt zu tun hat, aber doch nennt sie die Heilige Schrift Sünde. Ja, ein Bibellehrer wird ein strengeres Urteil empfangen, das bereits auf Erden wirksam werden sein kann. In Jakobus können wir das lesen. Da warnt er davor, der Jakobus, werdet nicht viele Lehrer, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Ein Wort, was eigentlich uns davon abhalten könnte, überhaupt Leitungsfunktionen, Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen. Nee, lieber nicht. Es könnte ja sein, es läuft was schief, ich mache was falsch. Es könnte ja sein, ich erfülle die Verantwortung nicht. Und dann werde ich ein schwereres Urteil empfangen. Nicht nur von der Gemeinde, sondern auch vom Vater im Himmel und unserem Herrn. Ja, und weil Bibellehrer sich durch das viele Reden öfters verfehlen als andere, die lehren, steht zum Beispiel in Sprüche 10, Vers 19, bei vielen Worten bleibt treuer Bruch nicht aus, wer seine Lippen zügelt, handelt klug. Also eher nichts sagen und eher wenig sagen. Das wäre ratsam, das sagt das Wort aus. Aber wer lehrt und unterweist, muss viel sagen, muss Gottes Wort richtig auslegen, muss es hinterfragen, muss viele Kommentare lesen und in Parallelstellen nachblättern und fragen, Herr Gott, Herr Jesus, was willst du mir mit diesem Wort sagen? Was soll ich tun? Was soll ich anderen weitersagen? Wie soll ich anderen antworten, wenn sie mich fragen? Ja, Älteste haben es besonders schwierig, wenn sie in der Leitung stehen, weil sie schnell etwas Falsches gesagt haben, leicht jemanden verletzt haben und nicht verschont bleiben vor Fehlentscheidungen. Ja, die Missbrauchsvorwürfe an die kirchlichen Einrichtungen. Also es handelt sich meistens um Waisenhäuser, wo Kinder auch früher geschlagen wurden. Das kommt jetzt alles hoch. Und jetzt wird gesagt, Kirche, wie gehst du damit um? Oder wenn es in einer Gemeinde passiert, Gemeinde, wie gehst du damit um? In Rehe waren wir mal zum Seminar und Hartmut Jäger gesagt am Schluss, da ging es also auch um Leitungstätigkeit, und denkt daran, über euch den Ältesten, steht niemand außer der Herr. Lasst euch von niemand außerhalb der Gemeinde hineinreden. Man kann natürlich von außerhalb Brüder hinzuziehen, wenn die Gemeindeleitung sich unsicher ist, und fragen. Brüder, die vollkommen unvoreingenommen, mit niemandem verwandt, dann auch ein unvoreingenommenes Urteil sprechen können oder zumindest einen Rat geben. Wir hatten das vor kurzem, als Andreas Ebert hier unter uns war. Ja, es ist aber hier auch nicht nur die Rede von einem allgemeinen Fehler, sondern direkt von Sünde. Und zum Schutz der Ältesten, um nicht belanglos oder aus Eifersucht angeklagt zu werden, braucht es 2 oder 3 Zeugen. Eben diese Charaktereigenschaften, die ein Ältester haben soll, also er soll kein Trinker sein, er soll seiner Familie gut vorstehen, sittsam, keusch, ehrlich, nicht am Geld hängen. Ja, und kann mir vorstellen, Menschen, die neu zur Gemeinde in Ephesus gekommen sind, dass es da vielleicht auch mal Verfehlungen gab. Dass sie vielleicht eingeladen worden in eine Taverne und eine zu viel über den Durst getrunken haben. Dass dann jemand sagt, den habe ich betrunken gesehen. Dann soll eben solch eine Anklage nur angenommen werden, wenn noch mehr Zeugen dabei waren. Vielleicht war es auch nur ein bisschen angeheitert. Und er hat sich nicht daneben benommen. Aber ein anderer Bruder hat sich dran gestoßen, der vielleicht gänzlich auf Wein verzichtet und sagt, aber der als Ältester, der als Mitglied unserer Gemeindeleitung, der kann doch das nicht machen. Aber wenn es mehrere bezeugen, dann sollte schon eine Untersuchung stattfinden. Ja, und wo Sünde aufgedeckt wird, da entsteht eine gesunde Furcht bei den Übrigen. Ja. Die da sündigen, weise vor allem zurecht, damit auch die übrigen Furcht haben. Aber eben hier nicht vor der ganzen Gemeinde, sondern im Leitungskreis. Ja gut, das sind die Brüder der Gemeindeleitung, und über denen ist eben hier noch der Timotheus. Die hatten es gut, ja. Da war einer, konnten sie sagen, entscheide doch mal. Wir sind ja überfordert, wir wissen nicht genau, wie wir uns jetzt verhalten sollen. Und da schreibt er ihnen, die überführe, weise zurecht, damit die übrigen, also die übrigen Ältesten, Furcht haben. Damit sie so handeln, dass sie vor ihren anderen Ältesten und vor der Gemeinde sauber dastehen. Wir können auch eine Geschichte lesen in Apostelgeschichte 5, Vers 11. Das mit Ananias und Sapphira, die da gelogen haben, bei dem Kaufpreis ihres Feldes, ihres Grundstückes. Und sie mussten sterben. Und da heißt es, und es kam eine große Furcht über alle, die es hörten. Die Apostel mit Macht und Autorität haben hier die beiden überführt. Und dann heißt es, kam eine große Furcht über alle. Sünde beim Namen zu nennen und einem Bruder vorzuhalten, ist eine heikle Angelegenheit, die nur mit einem gesunden Geist erfolgreich sein kann. Und jeder soll sich selbst prüfen, bevor er mit dem Finger auf andere richtet. Wer ohne Sünde ist, werfen den ersten Stein. Vor kurzem hatten wir hier eine Predigt zu diesem Thema mit der Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, und wo Jesus diese Worte sagt. Und wenn aber mit dem nötigen Taktgefühl vorgegangen wird, dann kann ein Aufstand, da kann Unruhe, dann kann Entzweiungen in der Gemeinde vermieden werden. Und Paulus beschwört hier regelrecht den Timotheus mit eindringlichen Worten. Will ihm Paulus die Bedeutung seiner Worte ins Bewusstsein rufen. Das steht jetzt nicht hier in unserem Text, sondern ich zitiere nochmal andere. 1 Vers 18, diese Weisung lege ich in deine Hände. Oder 3 Vers 14, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. 4 Vers 11, dies sollst du anordnen und lehren. Und 4 Vers 16, gib Acht auf dich und auf die Lehre. Und 4 Vers 1, ich beschwöre dich bei Gott. Also, ich ermahne dich eindringlich und ich bezeuge dir. Und dies rufe allen in Erinnerung und beschwöre sie vor Gott. Ja. Also er schreibt hier in Vers 21, ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus und den ausgewählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil befolgen und nichts nach Gunst tun sollst. Also wir sind uns sicher, dass unser Herr und Gott, der Vater und die Engel, dass sie uns sehen, dass sie in unser Herz sehen, dass sie alles sehen, was wir tun, was wir reden, auch das, was wir nicht tun. Ob es andere Geschwister sehen, ist zweifelhaft. Ob vielleicht unsere Schwester Christa Sohrmann oder die Brüder Horst Neubauer und Eberhard Schüppel jetzt aus dem Himmel auf uns herabsehen und sich über uns freuen oder ärgern oder verzweifeln, wir wissen es nicht. Sicher ist, dass die im Hades es nicht können. Als ich 16 war, starb mein Großvater, den ich sehr gemocht habe. Ich zog dann zu meiner Großmutter, habe für sie gesorgt. Da habe ich immer dran gedacht, Großvater blickt von irgendwoher auf mich herunter und sieht alles. Deshalb muss ich mir Mühe geben, muss meine Großmutter achten, sie ehren, wie er es sein Lebtag getan hat. Manchmal hat es nicht funktioniert. Da habe ich auch gedacht, oh, wenn Großvater das jetzt gesehen hat oder hätte. Ich wusste es nicht. Ja. Diese Welt ist wie eine Bühne, auf der wir alle unsere Rollen spielen, vor dem himmlischen Vater, dem Sohn und allen heiligen Engeln. Und vielleicht auch noch vor den Geschwistern. Der Akteur wird ja von der Bühne aus so beleuchtet, dass er die Zuschauer nicht sehen kann. Ja, wir können unsere verstorbenen Geschwister nicht sehen, auch nicht die Engel, aber sie sehen uns. Wir stehen im Scheinwerfer, im Rampenlicht. Es wird alles gesehen, was hier auf der Erde abläuft und beobachtet und aufgeschrieben. Hebräer 4, Vers 12. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Also vor den Augen Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir nicht Schauspielerei betreiben. Vor unseren Geschwistern können wir das vielleicht noch, aber nicht vor den Engeln im Himmel, vor dem Vater und vor unserem Herrn. Wir können unsere Sünden nicht vertuschen. Jesus wird mit seinen Engeln wiederkommen, und zu Gericht, um Gericht zu halten über alles, was auf Erden geschah. Ja. Sie lassen sich nicht in die Verfehlungen anderer hineinziehen, die Ältesten in der Gemeinde. Das schreibt er ihnen auch. Du sollst diese Dinge ohne Vorurteil befolgen und nichts nach Gunst. Also, er hatte vielleicht auch persönliche Freunde, der Timotheus, die er mochte. Und wenn die eine Sünde begingen, wenn die verfehlt haben, da soll er sie genauso beurteilen wie dir, die er vielleicht nicht so gemocht hat. Ohne Vorurteil sollst du alles befolgen. Gerecht sollst du urteilen. Und du sollst wissen, dass du vorsichtig jemanden der Sünde überführen sollst. damit du dich nicht selbst verstrickst. Und achte darauf, lauter zu bleiben. Schreibt er im Vers 22. Habe nicht teil an fremden Sünden, bewahre dich selbst rein. Jeder Leiter, Lehrer, Prediger, der sich einsetzt und alles tut, was in seinen Kräften steht, setzt sich auch psychischen Druck und Stress aus. Daraus folgen vielleicht auch körperliche Gebrechen. Predigen und Lehren erfordert Kreativität, Energie und körperliche Gesundheit. Paulus kannte Timotheus und wusste, dass es mit seinem Magen Probleme gab, dass es mit seiner Gesundheit nicht zum Besten bestellt war. Und auch dort gab er Ratschläge. Auch dort dürfen wir anderen Ratschläge geben, wenn sie uns halt fragen. Oder vielleicht auch nicht fragen. Ich sehe doch, dass es dir nicht gut geht. Was hast du? Kann ich dir helfen? Gut, wenn wir aufeinander zugehen. Und Paulus schlägt dir als besorgter Seelsorger vor, der soll nicht nur Wasser trinken, sondern auch mal etwas Wein. Erinnert mich an einen Spruch in Auerbachs Keller, dort war Goethe und der trank Wasser und die Studenten neben sich, die tranken Wein. Aber Goethe trank nicht nur Wasser, er hat auch etwas Wein dazu geschüttet. Und sie haben ihn irgendwie verspottet, das hat er gemerkt und er schreibt einen Zettel rüber. Wasser macht stumm und Wein macht dumm. Weil ich nicht beides möchte sein, mische ich Wasser und Wein. Ein kluger Kopf. Aber hier ging es eher darum, das Trinkwasser genießbar zu machen. Also unser Wasser wird heute gefiltert, dann wird es geklort, alle Bakterien sind raus, dann wird es wieder entklort, wir können es trinken. Ohne Bedenken, das war damals nicht so. Und die Chemnitzer haben vor 300 Jahren auch noch das Wasser aus der Chemnitz geschöpft. Die Chemnitz war damals vielleicht etwas sauberer, aber es war nicht unbedenklich. Und dort etwas Wein beizufügen, war gut für die Gesundheit. Das hat die Keime abgetötet. Ich denke, das ist hier ein Grund. Ja, Vers 24 und 25 geht es im Umgang mit Menschen, die keine Vorbilder sind. Und in Bezug auf die Einsetzung von Ältesten braucht Timotheus nicht besorgt zu sein. Jeder wird sich früher oder später selbst offenbaren. Und was vor den Menschen verborgen ist, ist vor Gottes Augen offenkundig. Menschen sehen die Taten, aber der Herr sieht die Absicht, die dahinter steht. Auch wenn wir von Menschen nicht würdig geehrt und gelobt werden für unsere guten Taten, so sollen wir nicht enttäuscht sein, noch uns verbittern lassen. Gott sieht alles und wird uns nach unseren Taten belohnen. Denn der Herr bleibt keinem Menschen etwas schuldig. Fassen wir nochmal zusammen. Der Dienst am Wort ist eine anstrengende Arbeit. Ehre und Schutz für Mensch und Tier wird hier in diesem Wort gefordert. Ohne Vorurteil sollen wir handeln. Die Mahnung angesichts göttlichen Gerichtes, Verborgenes wird offenbar. Die Unterscheidung der Geister, wir sollen sie erst prüfen, dann handeln. Wir sind mitverantwortlich im Guten wie im Bösen. Schwäche und Krankheit handeln Gottes Pläne nicht. Schwäche muss auch nicht verborgen bleiben, sondern kann offenbart werden und es kann dafür gebetet werden. Erfolge sowie Misserfolge können täuschen. Und wir sollen einen transparenten, offenen Lebensstil pflegen. Amen.